Liebe Gemeinde, zu unserem Hörgottesdienst am letzten Sonntag der Vorfastenzeit, genannt Estu Mihi, begrüße ich euch alle ganz herzlich. Jesus Christus spricht: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mit diesem Wochenspruch werden auch wir uns in der kommenden Woche auf den Weg machen. Auf den Weg durch die Passionszeit, auf den Weg zum Kreuz. Der Weg Jesu will auch in unserem Leben Spuren hinterlassen. Jesu Liebe zu Gott und zu den Menschen war es letztlich, die ihn ans Kreuz geführt hat. Wer den Weg in seiner Nachfolge gehen will, wird vor den Folgen nicht zurückschrecken dürfen. Auch wir werden unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander singen von dem Lied Nummer 252, die erste, die zweite und die vierte Strophe.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, unser himmlischer Vater, hat uns in der heiligen Taufe um Christi willen zu seinen Kindern angenommen und uns durch seinen Geist neues Leben geschenkt. Wir aber haben oftmals gesündigt, seinen Geist betrübt und das neue Leben verleugnet. Darum bekennen wir unsere Schuld und bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.
Amen.
Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns den Introitus singen, wie er im Gottesdienstheft abgedruckt ist.
Sei mir ein starker Fels, dass du mir helfest. Sei mir ein starker Fels, dass du mir helfest. Herr, auf dich taue ich, errette mich durch deine Gerechtigkeit. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du teuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Sei mir ein starker Fels, dass du mir helfest. Kyrie eleison.
Herr, erbarme dich.
Christe eleison.
Christe, erbarme dich.
Kyrie eleison.
Herr, erbarm dich über.
Herziger Gott, im Leiden und Sterben deines Sohnes hast du der Welt deine Liebe gezeigt. Öffne unsere Augen, dass wir das Geheimnis seines Kreuzes erkennen und ihm auf dem Weg des Gehorsams nachfolgen. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Hört das heilige Evangelium bei Markus im 8. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus fing an, seine Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Gelobt seist du, Herr Jesu.
Lob sei dir, o Christus.
Lasst uns unseren Glauben bekennen mit den Worten des Apostolikums. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Denn er hat seinen Engeln sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Liebe Kinder, ist das nicht schön? Endlich mal so richtig viel Schnee. Schade eigentlich nur, dass man sich jetzt nicht so richtig mit Freunden treffen kann. Aber Schlitten fahren und Schneemänner bauen kann man ja auch ganz gut alleine. Und eine Schneeballschlacht mit mehreren Leuten ist sowieso nicht so gesund. Meistens gibt es dabei nicht nur kalte Finger und durchgeweichte Klamotten, sondern allzu oft auch blaue Flecken und kaputte Fensterscheiben. So ist mir das nämlich mal gegangen, als ich noch zur Schule gegangen bin. Da haben wir mit unserer Klasse auch eine Schneeballschlacht gemacht und je härter die Bälle, desto besser. Und dabei ist mir dann was ganz Blödes passiert. Zum Glück ist dabei niemand verletzt worden, aber das war trotzdem schon schlimm genug. Als ich einen meiner Mitschüler abwerfen wollte, da ist der Schneeball ganz dicht an ihm vorbeigesaust und genau in eine kleine Fensterscheibe. Und plötzlich schrie eine Frau hinter der Fensterscheibe ganz laut auf und hat danach mächtig geschimpft. Was war passiert? Ich hatte mit meinem Schneeball genau eine Kaffeetasse getroffen, die auf ihrem Bürotisch stand. Der ganze Kaffee mitsamt dem Schnee ist über den Schreibtisch geflossen, sodass die Unterlagen, die die Frau gerade bearbeitet hat, völlig durchnässt waren. Ich musste dann mit ins Büro kommen und mir die Sauerei angucken. Ihr könnt euch vorstellen, wie peinlich mir das war. Ich musste dann eigenhändig alles sauber wischen, mich ordentlich bei der Büroangestellten entschuldigen und natürlich musste die Fensterscheibe auch ersetzt werden. Dafür musste ich meinen Eltern alles beichten und ja, zum Glück hat dann unsere Versicherung den Schaden bezahlt. Ja, gut, dass es sowas gibt, Versicherungen. Die springen ein, wenn wir irgendwas kaputt gemacht haben. Natürlich machen die das nicht umsonst, sondern dafür muss man regelmäßig Geld bezahlen. Und im Falle eines Falles wird dann aus dem großen Topf, in den alle was reingezahlt haben, der Schaden ersetzt. Aber auch nicht immer. Wenn man zu viel Mist baut, dann machen die Versicherungen das auch nicht mehr. Bei Gott ist das zum Glück ganz anders. Wenn wir da etwas getan haben, worüber er zu Recht böse sein könnte, wenn wir also zum Beispiel jemanden wehgetan oder beleidigt haben oder wenn wir gelogen haben oder etwas gestohlen haben, dann ist er zwar auch sauer und müsste uns eigentlich bestrafen, aber das tut er dann doch nicht, weil er uns viel zu lieb hat. Stattdessen hat er seinem eigenen Sohn all die Strafen auferlegt, die wir eigentlich verdient hätten. Und er hat sie für uns ans Kreuz getragen, wo Jesus für alle Sünden der Menschen gestorben ist. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du alle Schuld der Welt auf dich genommen hast. Wir bitten dich, vergib auch uns alles Böse, das wir getan haben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Herr, öffne unsere Ohren und Herzen, dass wir dein Wort hören und dir vertrauen. Amen. Liebe Gemeinde, Menschen dicht an dicht, mit grimmigem Ausdruck im Gesicht, schreien sie gegen etwas an, tragen Schilder mit zornigen Sprüchen, Trommeln und Trillerpfeifen, Schreie und Parolen. Solche Bilder habe ich im letzten Jahr öfter in den Nachrichten gesehen, wenn es zum Beispiel um Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen ging. Menschen treffen sich zu Hunderten oder gar zu Tausenden, um für ihr Anliegen zu demonstrieren. Meistens tun sie das vor der Haustür derer, die tatsächlich an den Zuständen etwas ändern können. In Berlin oder hier in Hannover. In einer Umfrage gaben 10% der Befragten an, in den letzten Jahren an einer Demo teilgenommen zu haben. 40% konnten sich das immerhin grundsätzlich vorstellen. Das ist fast die Hälfte unserer Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie ihr das mit dem Demonstrieren handhabt und ob ihr schon mal auf einer Demo wart. Aber mir stellt sich bei solchen Bildern immer wieder die Frage, gibt es eigentlich auch Dinge, für die ich als Christ auf die Straße gehen und meine Stimme erheben sollte? Vielleicht sagt ihr jetzt, die Frage ist schon falsch gestellt. Als Christ sollte man gar nicht auf Demos gehen. Oder ihr sagt, auf Demos gehen ist für Christen zwar in Ordnung, aber wirklich christliche Gründe zu demonstrieren gibt es eigentlich nicht. Beide Antworten gibt es und sie haben auch ihre Berechtigung, denke ich. Aber es gibt eben auch gute Gründe, einmal darüber nachzudenken, ob und wofür man als Christ eigentlich seine Stimme erheben müsste. Gründe, ganz grundsätzlich auf eine Demo zu gehen, gibt es in unserer Welt offenbar ziemlich viele. Für mehr Fahrradwege, gegen die Maskenpflicht, für eine bessere Klimapolitik, gegen Tierversuche, für eine faire Bezahlung. Die Liste ist lang, die Themen sind sehr unterschiedlich. Gemeinsam haben diese Dinge, dass es eigentlich immer um etwas geht, das Menschen als unfair oder gar als ein Unrecht empfinden, benachteiligt werden, bevormundet werden. Oft treibt die Menschen vor allem auf die Straße, so mein Eindruck, wenn sie sich persönlich ungerecht behandelt fühlen. Aber es gibt es auch, dass Menschen für andere demonstrieren, die oftmals selbst gar nicht die Möglichkeit dazu haben. In der Flüchtlingskrise habe ich das erlebt oder beim Marsch für das Leben, wenn es um den Schutz ungeborener Kinder vor Abtreibung geht. Was sind gute Gründe? Was sind christliche Gründe? Das muss man sich wohl von Fall zu Fall anschauen. Ich glaube allerdings, wenn man auf eine Demo geht, dann sollte das Eintreten für andere ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Laut werden für diejenigen, die sonst keiner hört. Eintreten für Menschen, die sonst keinen Stand haben. Wenn ich den Predigttext für diesen Sonntag lese, dann kommt mir das, was Gott da den Propheten Jesaja ausrichten lässt, tatsächlich wie ein Aufruf zu einer Demonstration vor. Vielleicht ist das etwas weit hergeholt, aber es gibt durchaus einige Parallelen. Es geht darum, laut zu werden und nicht zu schweigen. Es geht um offensichtliches Unrecht und scheinheilige Lösungen. Und ich glaube, wir können an der Art und Weise, wie Gott mit solchem Unrecht umgeht, auch etwas darüber lernen, wie wir in unserer Zeit damit umgehen können. Aber hört selbst. Hört Gottes Wort bei Jesaja im 58. Kapitel. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf oder in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Um es zusammenzufassen, die Menschen zur Zeit Jesajas waren der Überzeugung, im Grunde alles richtig zu machen. In ihrem Fall machten sie das am Fastenfest. Das ist vermutlich auch im Übrigen der Grund, warum dieser Predigttext kurz vor der Fastenzeit auftaucht. Wie genau dieses Fasten ausgesehen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Aber offenbar nahmen die Menschen das Fasten sehr ernst. Der springende Punkt ist allerdings, sie erwarteten, dass Gott sie für solch ein hohes Maß an Konsequenz im Glaubensleben belohnen würde. All die Dinge, die Menschen in ihrem Leben nicht selbst unter Kontrolle haben, das Wetter, die Ernte, Krieg oder Frieden, Krankheiten, für all diese Dinge scheint es ein starkes Bedürfnis zu geben, doch irgendetwas tun zu können. Und wenn es so etwas wie ein Fasten ist, von dem man sich dann verspricht, dass Gott, der all diese Dinge kontrolliert, es einem vielleicht ein wenig besser gehen lässt. Nun, der Holzweg ist ziemlich offensichtlich. Gott lässt sich nicht durch Frömmigkeitsübungen bestechen, zumal, und das ist bei Jesaja der Punkt, wenn die Menschen beim Fasten vergessen, sich um ihre Mitmenschen zu kümmern. Oder noch schlimmer, wenn sie vor lauter Fasten überheblich werden und beginnen, unangemessene Forderungen zu stellen oder allgemein lieblos werden. Im Konfirmandenunterricht haben wir uns letzte Woche mit der Vorbereitung auf das Heilige Abendmahl beschäftigt. Unter anderem haben wir im kleinen Katechismus vom Fasten als Vorbereitung gelesen, verbunden mit der Frage, ob man denn fasten müsse, um würdig am Abendmahl teilnehmen zu können. Das war zu Luthers Zeiten offenbar eine wirklich relevante Frage. Und auch wenn das heute keiner mehr fordert, lässt sich an Luthers Antwort auch heute noch etwas Entscheidendes lernen. Luther sagt, Fasten ist zwar eine gute Übung, aber entscheidend ist einzig und allein, dass ich Gott und seinen Worten vertraue. Und das heißt, dass ich demütig darauf höre, wenn Gott mir sagt, dass in meinem Leben Dinge schieflaufen, dass ich damit rechne, die Not meiner Mitmenschen nicht im Blick zu haben und mich immer wieder von ihm korrigieren lasse. Und es heißt, dass ich mich vor allem anderen auf Gottes Gnade mir gegenüber verlasse und eben nicht auf Dinge wie das Fasten. Stößt mich Gott dann auf die Not meiner Mitmenschen, dann sollte eigentlich klar sein, was zu tun ist und warum. Auch in unserer Zeit gibt es die Nöte, die Jesaja aufzählt. Menschen, die für einen Hungerlohn arbeiten und ausgebeutet werden. Menschen, die aus rassistischen Gründen ausgegrenzt oder benachteiligt werden. Menschen, die obdachlos sind oder Hunger leiden. Sich einsetzen und die Stimme für die Schwachen zu erheben, das ist im Sinne dessen, was wir bei Jesaja lesen, auch eine Aufgabe für uns Christen. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Es gibt im Englischen ein Sprichwort, das ich immer erstmal Es gibt im Englischen ein Sprichwort, dass ich immer erst einmal eine Meile in den Schuhen meines Mitmenschen laufen muss, bevor ich seine Lage wirklich verstehen und beurteilen kann. Überlegt euch das mal ganz praktisch. Einmal die schweren Arbeitsstiefel des Bauern anziehen, der täglich dafür sorgt, dass ich zu essen habe. Einmal die durchgelaufenen Schuhe anziehen, mit denen jemand zu Fuß wochenlang nach Europa geflohen ist. Oder einmal die Stiefel anziehen, die das Einzige sind, das den Obdachlosen bei diesen Temperaturen an den Füßen warm halten. Das ist nicht immer einfach und bequem und gehört vermutlich zu den vielen Dingen in unserem Leben aus Gottes Gnade, an denen wir unser Leben lang wachsen müssen. Oftmals muss man dafür gar nicht auf eine Demo gehen. Es reicht an vielen Stellen auch, einfach zu handeln, bei den Dingen, die Gott uns vor die Füße legt. Aber manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn Menschen Probleme laut ansprechen und ihre Stimme für diejenigen erheben, deren Not keiner sieht. Das hält uns wach und bewusst, dass es noch viel zu tun gibt in dieser Welt. Das hält uns Jesaja in Gottes Auftrag vor Augen. Genauso wie beim Fasten sollen wir diese Dinge nicht deshalb tun, weil wir uns davon etwas versprechen, weder von unserer Umwelt noch von Gott, sondern schlicht, weil wir die Not des anderen sehen und wir Gott vertrauen, dass es gut ist, sich für unseren Nächsten einzusetzen. Denn Gott ist ja schon vor allem Fasten und all den Dingen, mit denen wir meinen könnten, ihn zu beeindrucken, längst auf unserer Seite. Im Grunde machen wir es bei der Not unserer Mitmenschen unserem Herrn Jesus Christus nach. Der ging auch mehr als eine Meile in unseren Schuhen, als er den Weg ans Kreuz ging zur Erlösung von unseren Sünden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns singen das Lied Nummer 528. Lasst uns beten. Barmherziger, liebender Gott, du siehst uns an und wir sehen die Welt mit neuen Augen. Du sprichst zu uns und deine Worte machen alles neu. Du liebst uns und wir werden fähig, deine Liebe zu teilen. Mit allen, denen du das Herz angerührt hast, danken wir dir für die Starken. Wir bitten dich für die, die mit ihrer Stärke anderen beistehen, Kranke pflegen, Traurige trösten, Verwirrten Orientierung geben. Wenn sie ermüden, sei du ihre Stärke und richte sie wieder auf. Herr, erbarme dich. Mit allen, denen du einen neuen Blick geschenkt hast, danken wir dir für die Achtsamen. Wir bitten dich für die, die mit ihren Gaben dazu beitragen, dass das Zusammenleben der Menschen gelingt, dass Streit endet, dass die Mächtigen ihrer Verantwortung gerecht werden. Wenn sie resignieren, sei du ihr Mut und begeistere sie von Neuem. Herr, erbarme dich. Mit allen, denen du durch dein Wort die Ohren geöffnet hast, danken wir dir für die Hoffnungsvollen. Wir bitten dich für die, die Hoffnung bringen zu denen, die weinen, die hungern, die trauern. Wenn ihre Hoffnung versiegt, erweise dich als Quelle des Lebens und mach ein Ende mit allem, was das Leben zerstört. Herr, erbarme dich. Mit allen, die deine Wunder erfahren haben, danken wir dir für die Liebenden. Wir bitten dich für die, die von dir alles erwarten, die Liebe, den Glauben, die Hoffnung. Segne deine weltweite Kirche und leite sie durch dein Wort und deine Liebe. Dir vertrauen wir, denn du liebst uns, du barmherziger, liebender Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich dank.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.